Hilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Liebe Zuhörer, wir befinden uns in der Schwerpunktwoche Miteinander reden. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn das ein oder andere ungesagt bleibt. Aber was sagen wir alles, ohne tatsächlich Worte zu verwenden? Das Nonverbale beim Reden mit Dr. Reinhard Pichler. Zu dieser Sendung begrüßt Sie Antonia Kollmann. Lieber Reinhard Pichler, gestern war der 20. internationale Tag gegen Lärm. Und um das, was geräuschlos kommuniziert werden soll, darum geht es heute. Reden ohne Worte. Dazu darf ich Ihnen nun das Wort übergeben.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin Antonia. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen. Und keine Sorge, im Radio schweige ich jetzt nicht, weil Reden ist Silber und Schweigen ist nicht Gold, sondern Schweigen kann auch tödlich sein. Das haben wir eh schon mal, glaube ich, eine Sendung mal gehabt vor einiger Zeit, die sicher auf der Radiothek nachzuhören ist. Und heute geht es gar nicht so sehr um Schweigen, sondern es geht eben um die anderen Arten des Redens ohne Worte. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, wie geht das jetzt im Radio? Weil im Radio kann man ja nur reden. Da hören Sie ja nur meine Stimme, sehen nur mein Gesicht nicht. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Sie sehen zwar mein Gesicht nicht, aber Sie hören meine Stimme. Ob ich jetzt da laut und deutlich rede und sehr, sehr verärgert und sehr, sehr betont. Also ich gehe mit der Stimme dann deutlich mehr rauf. Oder ob ich sehr unsicher und sehr leise und sehr, sehr ganz dünn und ganz, ganz vorsichtig spreche. Also hier merken Sie auch schon, dass die Stimmlage, der Ausdruck, die Geschwindigkeit der Stimme, ob es gepresst ist, die Stimme, oder ob man auch tief einatmet, all diese Dinge haben eine Auswirkung, wie ich auf sie wirke. Und sie haben eine Vorstellung dann von mir, wie ich dann eben rüberkomme zu Ihnen, die Sie jetzt an den Radiogeräten sitzen. Und ich kann, auch wenn ich eine sehr gut ausgebildete Stimme habe, eine Sprechtechnik gelernt habe und ausgesprochen gut artikuliere, so wie es die Sprecherinnen und Sprecher und hauptberuflich Angestellten von Radio Maria ja sehr, sehr gut machen, die Referenten oft nicht so gut, die reden oft verwaschener und undeutlicher. Aber wenn ich eine sehr, sehr gut ausgebildete Stimme hätte, könnte ich mehr scheinen, als ich bin. Also mehr Schein als Sein. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr spannend, wie Sie sich denjenigen, der jetzt zu Ihnen spricht, vorstellen. Und durch die Stimme hat man eine Vorstellung. Und das ist alles, was eigentlich nonverbal jetzt gerade läuft. Weil Sie sehen mich ja nicht. Und das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, ist eben der Ausdruck, die Körpersprache. Die Körpersprache ist ganz entscheidend, um wahrzunehmen, wie ist der andere. Die Körpersprache werden wir uns dann noch genauer unterhalten. Aber zuerst noch ein Wort von Paul Watzlawick. Ein Österreicher, der dann in Amerika lang gelebt hat und sehr berühmter Psychotherapeut auch war. Und der hat eben den Satz gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also doppelte Verneinung. Das heißt, egal was man tut, egal wie man schaut, egal wie man sich benimmt, von seinem Ausdruck her, von seiner Körpersprache her, Mimik und Gestik, gibt es auch Unterscheidungen natürlich. Von seiner Stimmlage, von der Tonlage, von der Art, wie man spricht. Es ist alles Kommunikation. Und selbst wenn man schweigt, ist das auch eine Aussage. Eine nonverbale Aussage. Aber es ist eben eine klare Aussage der Unzufriedenheit zum Beispiel. Oder man schweigt in großer innerer Ruhe, in großer innerer Gelassenheit. Dann ist das Schweigen nicht tödlich, sondern dann ist es ein sehr beredtes Schweigen. Man kann auch im Schweigen sich ganz tief verstehen. Es bedarf keiner Worte mehr. Man ist sich einfach einig. Man ist in der Tiefe miteinander verbunden. Oder es gibt eben dieses leere Schweigen, die Fadheit, und man hat sich nichts mehr zu sagen. Und das ist dann sehr traurig, wenn man am Tisch sitzt und keiner redet mehr was, weil der andere jedes Wort oder jede Gestik, jede Mimik sofort missdeutet und sofort zu meinen Ungunsten auslegt und mich schlecht macht. Und das ist sehr traurig, wenn das so ist. Also der Satz, man kann nicht kommunizieren, ist ein sehr, sehr guter, weil alles, was ich tue, hat eine Aussage, hat eine Wirkung. Und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, wie weiß ich, wie das, was ich sage, ankommt. Und Paul Watzlawick sagt doch, ich weiß nicht, wie ich wirke, wenn ich nicht die Reaktion meines Gegenübers wahrnehme. Und so sind wir beide, auch Sie jetzt da, Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und ich als Redner und Referent, sind jetzt trotzdem in einer Beziehung, auch wenn Sie vielleicht nicht anrufen, freue mich natürlich, wenn Sie anrufen, aber auch wenn Sie nicht anrufen, besteht schon zwischen uns eine Beziehung, weil Sie mir zuhören, Sie machen sich Ihre Gedanken, ob das auch Ihre Sicht ist oder nicht, und aufgrund von dieser Sicht stimmen Sie mir dann nonverbal zu oder nicht. Ich kriege es nicht mit, weil es werden nicht alle anrufen, die mir zuhören, aber Sie werden eine Meinung sich von dem bilden, was Sie jetzt hören. Und von dem, was Sie hören, das wird Sie dann prägen oder nicht prägen. Und wenn gar niemand heute anruft, heißt das nicht unbedingt, dass das, was ich gesagt habe, falsch war, sondern dass dazu halt nichts zu sagen gibt. Wenn ganz viele anrufen und sich beschweren, kriege ich eine Rückmeldung, das war nicht im Sinne, was sich die Hörerinnen und Hörer erwartet haben. Und wenn ich positive Rückmeldungen bekomme, kriege ich einen Ausschnitt von denjenigen, die sich rückmelden, dass das Gesagte für die Hörerinnen und Hörer, die anrufen, eine Hilfe war. Oder positiv sie motiviert hat, anzurufen und sich Gedanken zu machen. Also Sie sehen, da gibt es eine unglaublich große Bandbreite, wo es darum geht, was sind die unterschiedlichen Einflussfaktoren. Bin ich Ihnen sympathisch oder nicht sympathisch? Das sind so diese psychologischen Aspekte. Finden Sie das, was ich sage, sinnvoll oder nicht sinnvoll? Finden Sie das, was ich sage, interessant oder uninteressant? Haben Sie jetzt überhaupt gerade Zeit zum Zuhören? Oder sind Sie eigentlich enttäuscht, dass jetzt diese Sendung ist und Sie wollten eigentlich geistliche Musik hören oder was auch immer, ja? Und sind gar nicht disponiert, jetzt da so ein Thema anzuhören. Ist Ihnen meine Sprache angenehm oder unangenehm? Sind die Sprechpausen für Sie stimmig oder nicht? Oder sage ich zu oft oder hm? Und sie können dann gar nicht mehr anders als darauf achten, wann ich immer sage. Das gibt's. Man kann sich so sehr auf die Äs konzentrieren, dass man den Inhalt überhaupt nicht mehr mitbekommt. Oder merken Sie die Nebengeräusche, die durch den Kopfhörer und durch die Skype-Verbindung eben leichter entstehen. Merken Sie meinen Atem. Also all diese Dinge rennen eigentlich unbewusst ab, laufen auch im Alltag, wenn Sie mit jemand anderen sprechen, genauso unbewusst ab und Sie denken sich dabei was. Und heute und in dieser Schwerpunktwoche, wo wir eben über die Kommunikation ausführlich sprechen können, ist es einfach eine Chance, sich dessen mehr bewusst zu machen. Also die Sprache, auch die Sprache ohne Wort, die nonverbale Sprache, hat eine große Auswirkung auf unseren Alltag. Und wir sind eben ganz stark sprachzentrierte Wesen. Das Auge ist enorm wichtig und die Sprache ist für uns enorm wichtig. Das Hören, auch wenn es sehr biblisch ist, interessanterweise weniger. Wir sind keine auditive Kultur mehr. Diejenigen von Ihnen, die ausschließlich Radio hören, wie ich und fast nie Fernsehen, sind eher auditive Typen. Auch wenn man daneben was anders tun kann und wenn man das Radio immer mithaben kann, das kann man beim Fernsehen nicht, da musst du mehr konzentriert sein, wenn du Bildschirm, also Bild und Ton hast. Aber trotzdem ist das, was uns noch mehr prägt, sind unsere Worte und sind die Dinge, die wir sehen. Gibt es auch eine spannende Studie, wenn wir was lesen, dann merken wir uns 10% von dem, was wir gelesen haben. Wenn wir was hören, merken wir uns 20%. Also das, was Sie jetzt da heute in Radio Maria hören, merken Sie sich 20%. Die anderen 80% vergessen Sie wieder, weil es für Sie nicht wichtig war. Wenn Sie was sehen, also bewegte Bilder, merken Sie sich 30%. Das heißt, das Fernsehen ist noch stärker, weil es ist nämlich Sehen und Hören. Und da kann sein, dass Sie sich 40-50% merken von dem, was Sie gesehen und gehört haben. Ist auch in der Bibel. Ja? Wir glauben an den Auferstandenen, sagen die Jünger, weil wir Jesus, den Auferstandenen, gesehen und gehört haben. Wenn wir selbst etwas sagen, merken wir uns von dem, was wir selbst gesagt haben, 70%. Aber auch spannend, von dem, was wir gesagt haben, vergessen wir 30% wieder. Und wenn wir was selber getan haben, dann merken wir uns 90%. Das können wir uns am besten erinnern, was wir gekocht haben, was wir im Garten eingepflanzt haben, was wir heute zusammengeräumt haben oder was wir heute im Büro getan haben, weil wir es getan haben. Das ist dann die Kombination oft aus Lesen, Hören, Sehen, Sagen und eben Tun. Und dann bleibt fast alles hängen von dem, was gewesen ist. Auch nicht alles, auch 10-15% vergessen wir auch hier wieder. Wenn wir uns jetzt eine Botschaft, das geht sich noch vor den entspannenden Musik Takten aus. Wenn wir eine Botschaft hören, so wie sie jetzt von mir diese Viertelstunde jetzt zugehört haben, dann merken sie sich eben, wie gesagt, weil sie es eben nur hören, 20%. Und von diesen 20% teilt sich das jetzt auf. 7% ist das, was Sie sich merken vom Inhalt. 38% ist das, was gibt es im Studium dazu, ist das, wie meine Intonation war, also wie ich das betont habe, wie ich das rhetorisch vermittelt habe, wie ich Pausen gemacht habe, wie ich es gut erklärt habe, also vom Ton her. Ja? Ob ich fad gesprochen habe oder oder prononciert und die Tonlage geändert habe, immerhin 38%. Und 55% ist, was ich an nonverbalen Signalen vermittelt habe. Und das fehlt Ihnen jetzt. Das heißt, weil Sie sehen ja das Nonverbale, Sie sehen meine Mimik nicht, Sie sehen meine Gestik nicht, Sie sehen nur eben die Intonation und die Aussprache. Aber die restlichen Dinge fehlen im Radio und damit ist es schwerer, sich was zu merken, außer es interessiert Sie sehr. Wenn Sie sehr interessiert und wenn Sie einfach wirklich, da müssen Sie jetzt gar nicht still sitzen und ganz genau hinhören, Sie können auch nebenbei was anderes tun, aber Sie konzentrieren sich drauf. Das Kochen geht automatisch, da sind Sie schon voll eingeübt und Sie konzentrieren sich auf die Worte und sind voll dabei. Und dann merken Sie sich eben dann doch etwas mehr. Ja, ich darf bitten um einige Takte Musik und nachher wird man dann eben zur Körpersprache kommen, zur Mimik und Gestik.
Liebe Zuhörer, Sie hören eine Sendung über das Reden ohne Worte mit Dr. Reinhard Pichler. Man kann nicht kommunizieren. Jetzt in der zweiten Hälfte geht es um die Körpersprache.
Ja, es geht um zwei ganz wichtige Arten, die wir alle beherrschen, mehr oder weniger gut, die wir mehr oder weniger absichtlich einsetzen. Unbewusst setzen wir es alle ein. Und zuerst wenden wir uns der Mimik zu. Mimik ist der Gesichtsausdruck. Und von der Mimik her gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie ich jetzt einfach rüberkomme. Es gibt Menschen, die haben ein ausdrucksstarkes Gesicht. Man schaut zuerst immer ins Gesicht. Bei Männern und bei Frauen ist es gleich. Bei Männern ist es dann ein bisschen anders, aber das Gesicht ist trotzdem beim Gespräch entscheidend. Warum? Weil da auch der Mund ist, weil da auch die Augen sind und weil man mit dem Gesicht auch am meisten ausdrückt. Also es geht um die Mimik im Gesicht, ganz stark um das emotionale Spektrum. Bin ich froh? Bin ich traurig? Bin ich ernst? Ist mir was wichtig? Das gesamte Gefühlsspektrum ist mit meinen Gesichtsmuskeln darstellbar. Und zwar, dass jeder Mensch hat das. Da gibt es nicht jemand, der sagt, na, ich kann das nicht. Ja? Sondern das wird von frühesten Kindesbeinen an gelernt. Eben das Kindchenschema. Wenn die Mama mich anlacht als Neugeborenes, und die Mama lacht deshalb, weil ich große Augen habe und ein rundes Gesicht, das Kindchenschema ist eben auch psychologisch sehr gut untersucht, ist auf jeden Fall das Gegenüber freundlich. Und ich brauche ein freundliches Gesicht, damit ich mich angenommen weiß. Und wenn ich in ein Kind Also wenn ich ein Kind anschaue, dieses Kindchenschema, das eben große, coole Augen hat und ein rundes Gesicht und mich anstarrt, lache ich. So viele Also es geht bis ins hohe Alter, dass eben eine alte Dame oder ein alter Herr zu einem Neugeborenen kommt und eben das Kind anschaut und selbst anfängt zu lachen, obwohl er selten lacht. Oder sie selten lacht. Weil das ist reflexartig fast, das ist ganz tief antrainiert. Und dadurch kommt dann die Rückmeldung, dass das Kind sich angenommen weiß. Damit sehen wir, wie wichtig es wäre, öfter zu lachen. Können wir mal eine eigene Sendung machen, aber ich glaube, ich habe schon mal eine Sendung über Humor gemacht. Aber das Wichtige ist, ja, es ist total entscheidend, wie schaue ich drein? Wie fühle ich mich? Man sieht an meinem Gesicht ganz viel, wie ich mich fühle. Ich merke das oft nicht, das ist unbewusst. Und trotzdem kommt es rüber. Ich sehe gar nicht, was ich ausdrücke, weil ich sehe ja nicht mein Gesicht. Aber ich kann es trainieren. Ich kann mir dessen bewusst machen, wie schaue ich aus. Kneife ich die Augen zusammen? Zeige ich die Zähne oder verstecke ich die Zähne? Habe ich zum Beispiel einen schlechten Selbstwert in Bezug auf Zähne und in Bezug auf Mundgeruch und in Bezug auf wie ich dreinschaue, dann werde ich mich anders geben, als wie wenn ich sehr selbstbewusst eben in die Welt schaue. Neige ich eher meinen Kopf hinunter? Wie ist die Kopfhaltung eben? Ist der Kopf eher gesenkt? Ist der Kopf eher erhoben? Ist er zur Seite geneigt? Also manche schauen auch immer so schief und haben sich das einfach angewöhnt, ja? Dass sie eher denken, wenn was Ernstes ist, neigen sie den Kopf zum Beispiel nach links. Auch ganz spannend ist, das kann man natürlich jetzt im Radio schwer zeigen, aber man kann es beschreiben und dann ist es auch für sie, denke ich, nachvollziehbar. Wenn die Nasenspitze hinunter zeigt, und zwar zu Boden, dann wissen sie von sich selber oder auch von anderen, wenn sie jemand anderen beobachten, wo die Nasenspitze hinunter zeigt, dass der traurig ist. Es wirkt traurig, wenn die Nasenspitze Richtung Boden zeigt. Und je tiefer sie zu Boden zeigt, desto mehr lasse ich den Kopf hängen, desto trauriger bin ich. Und jetzt ist ganz spannend, Sie können sich selber im Spiegel das anschauen oder bei jemand anderem beobachten, wenn bewusst jetzt die Kopfhaltung eben steigt und eben die Nasenspitze mehr in Richtung Himmel geht, also mehr sich aufrichtet, der ganze Körper und durch den Kopf vor allem wird das angezeigt, gibt es genau einen Punkt und der ist genau bei also ein bisschen unter waagrecht, dass man dann hochnäsig wirkt. Also wenn man genau waagrecht schaut, also wenn die Nasenspitze genau horizontal schaut, 0 Grad quasi, ja, dann wirkt schon hochnäsig. Und bei minus 3 Grad wirkt es nicht hochnäsig. Das heißt, unser Kopf ist leicht, ganz leicht nach unten geneigt, dass es nicht hochnäsig wirkt. Wenn er bei minus 45 Grad ist, also, dann ist es natürlich sehr, sehr traurig. Ja? Und wenn die Nasenspitze ganz hinauf zeigt in den Himmel, so 45 oder sogar 60 Grad, dann ist es dann wirkt es unnatürlich. Ja? Dann wirkt es, wie wenn er in die Luft schauen würde, wie wenn er desinteressiert wäre, wie wenn er völlig abgehoben wäre. Ja? Und die Hochnäsigkeit ist von minus 3 Grad bis so plus 10, 15 Grad. Alles, was drüber ist, ist abnormal. Also so schaut man nicht. Ja? So redet man auch mit niemand. Es sei denn, man sucht was, aber dann ist auch wieder klar, wenn man oben am Himmel was sucht oder oben bei den Bäumen was sucht, ja, dann hat es einen Grund, warum man raufschaut. Aber das hat dann nichts zu tun, dass es hochnäsig wirkt. Aber bei einem normalen Gespräch gibt es eben Körperhaltungen und Gesichtshaltungen. Bis in den Winkel hinein ist es entscheidend. Warum ist das bei uns so tief abgespeichert? Weil wir es tagtäglich im wachen Zustand rund um die Uhr tun. Das ist selbstverständlich, dass man das ganz tief drin haben. Und ich mache jetzt momentan nichts anderes, als ihnen das zu Bewusstsein zu bringen, was sie sowieso täglich tun und täglich wissen, aber unbewusst wissen. Also die Mimik ist sehr, sehr entscheidend. Bleib noch bei der Mimik, also bei dem Gesichtsausdruck. Da geht es um die Augen. Wie schauen die Augen aus? Wohin sind sie gerichtet? Welchen Ausdruck haben sie? Sind sie weit offen oder halb geschlossen? Glänzen sie? Sind sie dumpf? Sind sie traurig? Sie können auch nur mit den Augen traurig schauen. Das sieht man spannenderweise, wenn man so Burka-Trägerinnen anschaut. Ja, die tun mir wirklich leid, diese Frauen, die dann auch noch das als selbstbewusst sehen. Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr einschränkende Art. Das Gesichtsfeld ist sehr, sehr eingeschränkt, wenn man eben nur zwei Schlitze hat, wo man durchs Gewand hindurchschauen kann. Man ist zwar sehr geschützt, aber man ist eben auch sehr, sehr einsam dahinter. Und diese Augen, das Einzige, was man sieht, wird dann eben reduziert und die Mimik wird dann auf die Augen reduziert. Schon auch auf die Körper, also Gesichtshaltung, auch bei der Burka sieht man, ob jemand traurig ist oder nicht, anhand von der Nasenspitze, die man nicht sieht, aber die trotzdem ja imaginativ einen Winkel hat. Ja. Aber an den Augen siehst du sehr viel. Ja. Und man kann eben auch, wenn man nur die Augen sieht, traurige Augen sehen. Oder lebendige Augen oder feurige Augen. Oder man kann mit den Augen auch lachen. Und was man auch immer hat, habe ich aber eh schon gesagt, ist eben die Stimme als Intonation. Hängt auch mit dem Gesichtsbereich zusammen, aber hat jetzt nichts mit der Mimik zu tun. Jetzt kommen wir zur Gestik. Die Gestik ist die gesamte Körperhaltung. Wenn Sie die Schultern nach vorhängen lassen, wenn Sie einen schlaffen Muskeltonus haben, wenn sie einfach sich gehen lassen, hängen lassen, wirken sie traurig. Wenn der Gang, der Schritt, der Stand so lasch ist, ja, oder sie sind unsicher beim Stehen, sie wackeln so hin und her, der Gang ist mühsam und fast schleppend, ja. Oder sie schwanken hin und her von der linken zur rechten Körperhälfte, ja, dann gibt es den Grundeindruck, dieser Mensch ist entweder sehr erschöpft oder sehr müde, sehr unsicher. Man kann zwischen müde und unsicher sogar unterscheiden, wenn man ein bisschen geübt ist. Ja. Und die ganze Körperhaltung ist wichtig, wie stehe ich in der Welt? Halte ich mich nur gerade irgendwie aufrecht oder stehe ich? Also kann ich wirklich gut in der Welt stehen? Stehe ich die Welt nur durch oder nehme ich die Welt so, wie sie ist und halte es gut aus? Noch was mir zuerst eingefallen ist, habe ich zuerst noch vergessen, was aber wichtig ist, der Augenkontakt, wenn ich mit jemand anderem im Gespräch bin. Was ist ein normaler Blickkontakt, ab wann wird es unangenehm? Wenn ich die Person nicht kenne, wird es schon ab 2 Sekunden unangenehm. Dann frage ich mich, warum schaut mich diese Person so lange an? Und 2 Sekunden ist nicht lang, das ist 21, 22. Aber wenn ich, normalerweise ist es üblich, wenn ich jemanden Fremden gegenüber sitze oder in der U-Bahn jemanden Fremden in den Blick nehme und ihm in die Augen schaue, unter einer halben Sekunde. Alles, was eine Sekunde ist schon so, dass ich mir was denke. Da denke ich mir zum Beispiel, aha, braune Haare oder braune Augen oder groß oder klein oder wie auch immer. Und alles, was über 1,5-2 Sekunden ist schon auffällig. Dann wird meistens der andere schon aufmerksam auf mich und denkt sich, was will der von mir? Wenn ich die Person gut kenne, dann sind 4 Sekunden in Ordnung. Aber wenn ich jemand länger als 4 Sekunden anschaue, zum Beispiel meine Ehefrau länger als 4 Sekunden, denkt auch die sich, was will jetzt der Reinhard von mir? Dann gibt es noch Augenrichtungen, auf die man auch noch achten kann im Nonverbalen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber wenn ich nach oben schaue, hat es einen anderen Ausdruck, als wenn ich nach unten schaue. Wenn ich nach unten schaue, bin ich mehr bei mir. Wenn ich nach oben schaue, bin ich mehr im Außen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Da könnten wir dann vielleicht bei den Anrufen von Ihnen, liebe Hörer, da noch mehr drauf eingehen. Aber noch zur Gestik allgemein. Da geht es auch ganz stark um Nähe und Distanz in der Begegnung. Manche Menschen rücken dem anderen immer zu nahe. Nicht nur, weil sie vielleicht schlecht hören, sondern weil sie ein näheres ein Bedürfnis haben, dem anderen näher zu sein. Die sind nicht so distant. Und man misst das in Armlängen. Also der Mitteleuropäer, also wir, bei uns ist es in Ordnung, wenn wir stehen, dass wir eine Armlänge und eine Handbreit, also ein bisschen über eine Armlänge, eine angenehme Distanz empfinden zum Sprechen. Der Amerikaner hat zwei Armlängen, die haben eine größere Distanz. Der Japaner oder der Asiate 2,5 bis 3 Armlängen. Und ein Südländer, also Italiener oder auch Osteuropäer, sind halbe Armlänge oder sogar noch kürzer. Und die finden das nicht als unangenehm. Für die ist es normal, dass sie näher sein wollen. Und wenn man dann eben ein Stück zurückweicht, weil einem das zu nah ist, weil es eine andere Kultur ist, kommt dann der Mensch, der das ein Bedürfnis hat, näher zu sein, nicht nur wegen schlecht hören, sondern weil er mit mir im Gespräch sein will, kommt man dann immer nach und dann tanze ich durch den Raum. Ja? Ich weiche zurück, er kommt mir nach. Ich weiche zurück, er kommt mir nach. Wenn ich stehen bleibe, kommt man der so nah, dass mir unangenehm ist, dass ich wieder unbewusst zurückweiche. Also Sie sehen, man kann ganz viel über Nonverbales sprechen, bei der Woche miteinander reden und ich finde, das ist sogar eines der wichtigsten Bereiche der Sprache, den ganzen nonverbalen Bereich mit zu bedenken. Ich freue mich jetzt über Ihre Anrufe und vielleicht können Sie einfach ein bisschen erzählen, wie es Ihnen geht mit den ganzen Erfahrungen. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, wo es eben darum geht, dass Sie gemerkt haben, da ist mir von der Mimik, von der Gestik was aufgefallen oder dass wir da auch noch einiges vertiefen über den Ausdruck, über das, was eigentlich rüberkommt durch unsere Körperhaltung und durch unser Gesicht. Darf dich bitten, Antonia, um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio lautet 01 710 60 16. Oder wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen, dann wählen Sie die 00431 710 60 16. Leitungen haben sich gefüllt. Als erstes darf ich begrüßen Frau Härte Maria aus Wien. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen.
Morgen.
Dr. Reinhard. Ja. Ich bin die Härte Maria.
Ja.
Und mein Mann war krank, psychisch. Und ja. Er hat dann, wie er zu Hause war, wieder aus dem
Spital,
aus der Psychiatrie, hat er einfach nicht mehr geredet. Er hat dort so viel Schreckliches erlebt, dass er praktisch verstummt ist. Und ich habe nicht gewusst, wie es ihm geht, weil er einfach nichts rauslassen hat können. Nicht absichtlich böswillig, sondern er kommt einfach nicht mehr. Und dann habe ich halt angefangen, ihn zu beobachten, wieder eben nonverbal, wie der Gang ist, wie die Körperhaltung ist, wie er schaut, wie er sich verhält. Und habe dann echt von null an gelernt, ihn zu verstehen, auch wenn er nicht reden konnte über sie, wie es ihm geht.
Ja.
Und das habe ich eigentlich ziemlich zur Perfektion gebracht. Und und 10 Jahre später ist dann diese dieser Begriff, habe ich dann diesen Begriff gehört, dass das nonverbale Konversation heißt.
Kommunikation, ja,
das
genau.
Wusste ich vorher einfach nicht.
Ja, ja, aber Sie haben schon intuitiv gewusst, gell?
Nicht gelernt.
Ja, genau.
Und zum Abschluss, bin gleich fertig, ich bin doch 30 Jahre Krankenhausseelsorgerin und ich war oft bei den sterbenden Patienten, die einfach auch nicht mehr reden, in dem Sinn können. Und da hat mir diese Erfahrung sehr, sehr geholfen, auch die ganz schwer Kranken zu verstehen.
Ja, schön. Schön, das hat Ihnen also für den Alltag hilft das einfach sehr, gell, wenn man sich da auskennt ein bisschen, wenn man das dann bewusster hat. Ja.
Ich habe einfach nur versucht zu beobachten und daran halt gelernt. Und viel später, wie gesagt, ist erst gewesen, dass ich draufgekommen bin, wie man das benennt.
Ja, schön. Also intuitiv waren Sie immer schon da. Da ganz, ganz dabei, ja, und haben das mit vollziehen können.
Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich meinen Mann nicht 40 Jahre durch seine Krankheit tragen
richtig,
können.
Richtig, genau, stimmt.
Ja, das wäre mein Beitrag heute.
Schön, danke für was. Alles Gute
Gott,
Ihnen, gell? Viert Gott, wiederhören.
Dankeschön, Frau Hertemaria. Als nächstes darf ich begrüßen die Frau Frieda aus Oberösterreich. Frau Frieda ist leider nicht mehr in der Leitung. Ich spiele ein paar Takte Musik ein. Sind nun wieder mit der Frau Frieda verbunden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Das
jetzt klappt's.
Ich spreche wieder aus Oberösterreich. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Es ist höchst interessant. Ich habe leider nicht alles hören können. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon erklärt haben. Und zwar, was ist, wenn der Zuhörer, wenn mit dem er spricht, Vorurteile hat gegenüber dem Sprecher? Also wenn der sagt, ah, was die sagt, das ist sowieso so und so und so weiter. Von vornherein der sofort das irgendwo so einschachtelt.
Genau. Was die also sagen. Danke für die gute Frage, ich habe es noch nicht erklärt.
Glauben oder sonst irgendwas, oder die ist da so, die hat so eine Einstellung, das ist sowieso so, ich kann mir nicht schlecht ausdrücken. Aber
nein, sehr gut. Also vielen Dank für die gute Frage, habe ich noch nicht erklärt und ist wichtig, weil man merkt sofort, wenn der andere einem ablehnt. Er lehnt sich weiter zurück, wenn man sich gegenüber sitzt, die Augen werden kleiner, der Mund wird ein bisschen so schmäler. Ja? Also man merkt richtig in vielen körpersprachlichen Bereichen die Ablehnung. Ja? Die Stirn runzelt sich zum Beispiel, aber ich merke es vor allem an den Augen. Also es gibt, wenn ich offen und interessiert bin, dann habe ich offene Augen und schaue den anderen erwartungsvoll an. Ja? Wenn ich eigentlich den anderen denke, na, der redet nur Blödsinn, oder der redet der Falsches, oder ich bin ja voll gegen, was der jetzt sagt, dann kriege ich so einen ablehnenden Blick. Und das kann man dann ansprechen, oder man wird intuitiv sogar darauf reagieren. Man wird dann denken, ja, okay, der will das so nicht, oder die, und dann kann ich ja nachfragen, was stört dich da? Oder ich kann es gleich korrigieren und kann sagen, ich glaube, du verstehst mich da nicht. Ja? Mir ist wichtig das. Ja? Verstehst du mich jetzt, was ich sagen will? Und wenn der sagt, ja, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich will das nicht, dann kann man das dann leichter aufgrund von der Mimik und von der Körpersprache her ansprechen und sagen, ja, aber Entschuldigung, ich möchte, dass ich akzeptiert werde, wie ich denke. Ich lasse mich da nicht über den Tisch ziehen, ich lasse mich da nicht manipulieren durch deine Mimik, obwohl ich natürlich, wenn ich es mir nicht bewusst mache, unbewusst manipuliert werde.
Ja,
in der Schule zum Beispiel. In der Schule zum Beispiel, wenn ich Lehrer bin oder Lehrerin, und die Kinder reden alle miteinander, dann kann das sein, dass ich einfach Fahrt unterrichte und dass die Kinder inzwischen was anderes plaudern. Oder es ist so interessant, dass sie über mein Thema sprechen. Das muss ich unterscheiden. Und wenn ich so interessant vortrage, dass die über mein Thema sprechen, dann geht es einfach darum, dass sie sie getroffen hat und dass sie von sich persönlich was dem Nachbarn sagen. Dann ist okay. Wenn die über irgendwas reden, über Gott und die Welt, ja, dann muss ich mir überlegen, warum bin ich so fad.
Nein, es geht hauptsächlich um Vorurteile. Also die Frau, also wie öder Männer oft früher waren, also ich bin ja der öder selber, und dann hat es gesagt, was die sagt, so auf die Art, also das Weiber, Weiber geredet sozusagen, und solche Sachen, also da hat man wenig Chance, irgendetwas zu sagen. Also ich habe selber, also da mit einem Menschen, da, ja, wenn der einen zumacht, kann man schlecht.
Ja, aber Sie können es ansprechen und können sagen, ich weiß nicht, warum du da so dagegen bist, ja?
Aha,
das, ich verstehe das nicht, was du jetzt so dagegen hast.
Ja, ich bin ein Mensch, der sich dann leider zurückzieht, und das ist das Problem.
Ja, das ist dann aufgrund von der eigenen Unsicherheit. Man denkt dann sofort, ui, wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht, ja?
Ja.
Aber das ist nicht der Fall. Also Sie haben gar nichts falsch gemacht.
Eigene Erziehung zusammen. Weil mein Vater hat immer gesagt, du bist jetzt eh ins Bild.
Ja, das ist sehr schade.
Um den anderen klein zu machen.
Ja.
Und seine Unsicherheit dadurch, das war aber früher, das ist schon lange
gekommen.
Aber es ist interessant, wie man dann selber auch reagiert, wenn es wieder das gleiche Muster kommt.
Ja, stimmt. Stimmt, ja.
Aber danke schön.
Danke für den
wertvollen Alles
Anruf. Wiederhören auch Ihnen.
Dankeschön, Frau Maria. Als nächstes habe ich in der Leitung, Frau Frieda, als nächstes habe ich in der Leitung die Frau Maria aus Wien, so ist es.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bicher.
Grüß Gott.
Zum Beispiel in der Kirche, wenn man den Friedensgruß gibt, da gibt es Menschen, die können nicht in die Augen schauen. Was ist
das? Das ist Unsicherheit. Das ist Unsicherheit.
Okay.
Also wenn jemand nicht in die Augen schauen kann, dann will der am liebsten bei sich sein, will möglichst wenig Kontakt haben. Der ist einfach unsicher.
Gut, danke schön.
Und dann muss man ihn auch lassen. Also es ist dann nicht nett, wenn man dann ihm noch mehr in die Augen schaut oder sagt, hörst, schau mal in die Augen, ja, dann wird er noch unsicherer, ja.
Gut.
Meistens schaut er schaut er meistens am Boden dann, ja?
Ja,
irgendwo
anders hin, ja.
Genau. Oder woanders hin ist Desinteresse. Wenn er woanders in die Luft schaut hinauf, dann ist es Desinteresse. Wenn er eher am Boden schaut oder so leicht am Boden, dann ist es Unsicherheit und will er bei sich bleiben.
Okay, gut. Dankeschön.
Alles Gute. Danke für den Anruf.
Wiederhören. Ja, danke. Wiederhören.
Die Leitungen haben sich wieder gefüllt. Als nächstes darf ich begrüßen Frau Christiane aus Deutschland. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Liebe Grüße aus Deutschland. Und ja, ich wollte etwas fragen. Mein Mann sieht die Nachbarn, besonders die Frauen, miteinander sprechen und vermutet sofort, man spricht über ihn. Obwohl ich als Frau und Mutter weiß, dass man gerne miteinander spricht über Kinder, Enkelkinder, über das Wetter, über alles Mögliche, über das Kochen. Aber er hat da so eine fixe Idee, dass er, wenn er die sieht, dass er immer meint, die richten ihn aus und sprechen über ihn und machen ihn schlecht. Und das geht schon über Jahrzehnte. Da wollte ich jetzt fragen, was sagen Sie da dazu und was kann man dagegen tun?
Ja, hält er es aus oder wird er immer unsicherer?
Er wird eigentlich immer unsicherer.
Ja.
Also er kriegt dann eine richtige Wut eigentlich und will dann mit denen gar nicht reden, will sie nicht grüßen und zieht sich dann mehr zurück. Und ich kann es aber auch nicht richtig klären, weil ich mich da nicht so richtig einmischen will. Ich weiß ja nicht, hat er recht oder hat er nicht recht. Ich bin ja nicht dabei bei den Gesprächen, aber mein Gefühl sagt mir, das kann nicht stimmen. Ist nicht normal, so eine Reaktion.
Ja, also dann, wenn das eher immer schlimmer wird und er immer noch mehr dahinter vermutet und selber sich Gedanken macht über Dinge, die gar nicht sich bewahrheiten, über Jahre jetzt schon, ja, weil es kann ja sein, dass man dann draufkommt, ah ja, stimmt, die Frau Meier, die hat wirklich immer wieder schlecht über uns geredet. Da hat der Mann recht gehabt, ja, aber wenn eigentlich man feststellen muss, über Jahre jetzt, hat er die Vermutung, und es ist noch nie was aufgekommen, es war noch nie was Orges, ja. Dann muss man sagen, ist das leider eine Erkrankung und die heißt Paranoia, Verfolgungswahn, ja. Man fühlt sich ständig verfolgt, man denkt ständig, dass über einem gesprochen wird. Das hat auch zu tun mit einem schwachen Selbstwert, also wo man denkt, man ist eigentlich wichtiger, als man ist und hat irgendwie das Gefühl, man ist zu wenig wichtig. Ja? Und man kann das aber nicht ausdrücken und wenn man es und auch sich selber nicht zugestehen, dass man dieses Bedürfnis hat. Und dann wendet man es ins Negative und dann wird es eben ein Verfolgungswahn. Und der Verfolgungswahn sagt eben, diese Paranoia sagt eben, dass ich allen anderen ständig unterstelle, dass sie mir was Böses wollen. Ja,
und ja, ich merke es noch an einer anderen Stelle, wenn ich telefoniere, dann will er eigentlich immer hören, was ich sage. Er hat immer Angst, ich spreche dann was Schlechtes über ihn.
Das ist schon gefährlich, das wird im Alter immer ärger. Und dann macht muss man dagegen,
den Fernseher dann aus und will unbedingt dann hören, jedes Wort und am besten, was der andere auch noch sagt.
Also bitte, dann müssen Sie zum Arzt gehen und da braucht er Medikamente gegen den Verfolgungswahn. Es wird im Alter immer schlimmer.
Okay, und da haben Sie mir jetzt sehr geholfen.
Ja, gerne. Also Sie können im Internet auch nachlesen, Paranoia, Verfolgungswahn, was man dagegen tun kann. Oder der Hausarzt wird dann auch nachher ihn dann zu einem Facharzt weiterleiten. Aber da muss man was tun, weil es wird immer schlimmer.
Ja, das Dumme ist, er sieht es ja selber gar nicht ein. Er meint, ich rede da was ein.
Sie sehen das selber nicht ein. Die Leute, die das haben, die sagen, na, ich doch nicht. Ja, und spielt es ja alle. Nein, also das ist klar. Das gehört zum Wesen der Krankheit, dass es die Person überhaupt nicht einsieht.
Also da brauche ich gar nicht diskutieren anfangen, sondern es hilft gar nichts.
Es leiden alle anderen drunter, aber die Person selber sagt, ich habe das überhaupt nicht, ihr seid ja alle verrückt, ja?
Ja, genau. Prima, dann danke ich Ihnen vielmals.
Alles Gute für Sie und für alle Hörer.
Und ja, vielen Dank für den Dienst, den Sie alle tun. Gell? Auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören. Oh Gott.
Dankeschön, Frau Christiane. Als nächstes darf ich begrüßen die Frau Maria aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Was ich schon im Laufe meines Lebens immer wieder die Beobachtung mache, dass Erwachsene bei Kindern, wenn sie mit ihnen reden, vor allem wenn sie mit ihnen schimpfen, schauen mir die Augen. Und das finde ich, das ist so übergriffig. Das Kind kann doch nicht in die Augen schauen in so einer Situation. Und dann wird das noch so kategorisch verlangt.
Ja, stimmt, haben Sie recht. Das ist Ausnutzung von Macht.
Haben
Sie recht?
Das ist schrecklich.
Wenn das Kind wegschaut, dann ist es dem Kind ja unangenehm, weil es geschimpft wird und dann will es sich am liebsten verstecken. Es will aus der Situation am liebsten fliehen. Ja? Und wenn dann der Erwachsene sagt, schau mal in die Augen, dann sagt er ihm, du kannst nicht fliehen, ich nagel dich fest, du musst jetzt genau das tun, was ich tun will. Das ist schon ein Aufbau eines großen Drucks. Ja? Jetzt kommt es darauf an, wenn wirklich was total Gefährliches passiert ist, ja, zum Beispiel das Kind wäre fast in ein Auto gelaufen, ja, und das Kind wäre fast gestorben und es ist durch letzten Moment, hat es der Papa noch zurückgerissen und dann will das Kind das nicht wahrnehmen, weil es ihm unangenehm ist und will am liebsten wieder weglaufen, dann muss man sagen, halt, stopp, jetzt schau mal bitte in die Augen, das ist total gefährlich, ja, du wärst fast gestorben. Also da muss man dann auch diese Macht ausnützen, weil es was Hochgefährliches ist. Wenn das wegen jeder kleinsten Kleinigkeit, weil es nicht den Teller weggeräumt hat nach dem Mittagessen, so gemaßregelt wird, ist das zu stark, ja, dieser Einsatz von dem Schaum in die Augen. Aber Schaum in die Augen hat schon, auch bei Beziehungsstreit, ja.
Es ist schrecklich, ja.
Es hat auch, ich würde sagen, es ist, wenn es die Ernsthaftigkeit rechtfertigt, ist es in Ordnung, ja. Wenn es wegen Lächerlichkeiten sind und wenn es eine Machtmissbrauchsgeschichte ist, dann wird es übergriffig. Also man muss unterscheiden. Es kann übergriffig werden, bin ich voll bei Ihnen. Es kann aber auch die richtige Wahl sein für was total Ernstes.
Also ich glaube, es ist ein Unterschied. Ein Kind spürt ja das wenn er die Sorge in den Augen des Erwachsenen sieht.
Ja, da haben Sie recht.
Dann
ist
es vielleicht nicht so arg, also wie wenn er diesen strengen Blick und also das ist...
Ja, das haben Sie schon recht, ja, genau, stimmt. Okay, danke für den wertvollen Anruf. Toll.
Danke.
Wiederhören. Alles Gute. Wiederhören.
Unsere nächste Anruferin ist die Frau Johanna. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Bitte.
Herr Dr. Bichler, es ist auch, man senkt den Blick, wenn man Erfahrungen gemacht hat, dass das Gegenüber dich so richtig verletzen will.
Ja,
wie du reagierst drauf. Ich habe nämlich,
ja?
Sie wissen von mir schon etwas und da habe ich die Erfahrung nämlich gemacht.
Ja, ja, stimmt.
Das ist, und dann bringst du das an und...
Ja, genau, dann gewöhnst du es ihm an und schützt dich ihm immer.
Ja.
Und das, aber das ist dann auch wieder schade, ja, weil nicht immer will jemand dem anderen was Schlechtes, ja. Also es gibt's, ja, und deshalb muss man sich auch schützen. Aber wenn man automatisch jetzt dann nur noch das Gefühl hat, der andere will mir was Schlechtes, dann wäre es gut, das zu hinterfragen und nicht automatisch in die Angst reinzugehen. Dann muss man eigentlich der Angst gegensteuern, dass man nicht ständig in die Angst wieder reingeht.
Es geht nicht um die Angst, sondern eben um die Verletzung.
Ja, aber dann hat man Angst vor Verletzung.
Ja, vor allen Dingen, ich habe damals eben beim Tod, da haben sie mir Sachen auf den Kopf geworfen, wo sie direkt geschaut habe, wie ich reagiere drauf.
Mhm. Ja, stimmt.
Entweder habe ich lachend reingeschaut, aber dann habe ich angefangen ausweichen.
Ja, das verstehe ich. Ja. Das sind dann tiefe so Verletzungen, die dann reagieren. Ja.
Ja, so schlimme Sachen gesagt, das ist. Und die haben direkt gewartet, wie ich reagiere drauf.
Das ist gemein, ja.
Ja.
Das sind die Sachen, wo ich sage,
das ist nicht Unsicherheit, sondern einfach sich selbst schützen. Nicht?
Ja, stimmt. Stimmt. Das ist dann nur ein Unterschied, muss man dann auch so sehen, ja. Ja, haben Sie recht.
Das ist, und dann gewöhnt man sich das irgendwo, wie Sie sagen, an.
Mhm.
Beziehungsweise ich bin ein bisschen sensibelchen auch. Ich merke, wie ihm gegenüber trotzdem geht nicht, oder?
Ja, genau. Wenn Sie sagen Sensibelchen, klingt das schon wieder abwertend. Sie können ja hochsensibel sein und das ist ja eigentlich eine Stärke, wenn man das als Stärke zu nutzen versteht. Ja? Hochsensibilität ist keine Last, wenn man weiß, wie man es nützt, sondern eine Gabe und eine große Aufgabe für andere. Wenn man viel mehr spürt als andere, wenn man viel, viel tiefer auch hineinspürt als andere, Nachteil ist halt, dass man schneller eben dann auch schon am Limit ist und angefüllt ist, abgefüllt ist im wahrsten Sinn des Wortes. Ja? Und sich mehr schützen muss. Das muss der Hochsensible lernen, dass man sich mehr schützt. Ja.
Gut, herzlichen Dank, Frau Johanna, für Ihren Anruf. Wir kommen langsam ans Ende der Sendung. Einen Anrufer habe ich noch erinnern, den Herrn Franz aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Bichler.
Grüß Gott.
Ich möchte ganz kurz, dieser Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Erstens einmal, ich wollte gleich sagen, ich bin seit 60 Jahren blind.
Ja.
Und dadurch habe ich natürlich mit Stimmen sehr, sehr viel zu tun. Ich bin mit 19 Jahren erblindet und wollte Lehrer werden, aber konnte das nicht mehr, weil die Medizin konnte mir nicht mehr helfen und musste dann umlernen und bin dann Heilmasseur geworden.
Ja.
Dadurch habe ich auch sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, die zu mir gekommen sind, die zu einer Behandlung wollten. Da musste ich sehr auf die Stimmen horchen, wenn ich gesagt habe, was fehlt ihnen? Und da haben sie mir dann erzählt, da musste ich mir sofort eigentlich durch die Stimme diesen Menschen vorstellen. Das war sehr interessant und wichtig für mich und ich konnte eigentlich in meinem Beruf sehr erfolgreich arbeiten, habe von bis zum Bundespräsidenten Kunden gehabt. Also es war ein sehr, sehr erfolgreiches Leben, trotzdem ich mit 19 Jahren erblindet bin und bin damit bis zum 68. Lebensjahr habe ich gearbeitet.
Großartig, ja?
Ja.
Sie haben wirklich aus Ihrem Leben alles gut gemacht, ja?
Ja, ich habe zum Schluss habe ich dann noch im Blindverband einen Massagesalon gegründet, wo heute 18 Masseurinnen und Masseure arbeiten. Und mir gedacht, ich muss mich auch in der Pension noch Gedanken machen, was meine Kollegen eben, dass die auch einen Arbeitsplatz haben und so weiter.
Schön, schön.
Also das war...
Nein, das ist also, Berufung. Aber das ist Berufung, wirklich, ja.
Der Blickkontakt, wie Sie gesagt haben, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich habe immer gesucht, ich wollte, weil ich das früher gewohnt war, den Menschen anzuschauen. Und dann musste ich mich umstellen. Aber es ist gegangen. Es ist sehr, sehr gut gegangen. Ich bin ganz glücklich gewesen.
Schön, schön. Nein, es ist der innere Blick. Also für jemanden, der eben blind ist, der sieht auch mit anderen Augen des Herzens. Ja? Und da werden dann die anderen Sinne natürlich dann noch verstärkt. Und sie sind sicher einer, der sehr, sehr gut innerlich sehen kann. Sie spüren sehr gut, was die Leute brauchen. Und ja, also ich glaube, dass sie das hervorragend gemeistert haben, ja, im Laufe des Lebens. Da kriegt man auch eine Übung dann, wenn einem ein Sinn einfach fehlt, ja.
Ja, ich habe auch dann einen Betrieb gehabt mit 6 blinden Masseurinnen bis zum Schluss. Und
schön.
Und es war eigentlich ein erfolgreiches Leben. Trotzdem, dass ich am Anfang unglücklich war, dass mir das passiert ist, ich ein gutes, glückliches Leben mit einer Familie, 3 Kinder,
schön.
4 Enkelkinder.
Das ist schön,
also schön. Es ist alles
aber
gut
damit
gegangen.
Damit geben Sie Zeugnis, dass man auch eben aus Handicaps was Großes machen kann. Ja?
Das ist
wunderbar. Weil es, auch wenn was schwierig ist im Leben, es geht immer darum, was mache ich draus? Ja? Lasse ich mich hängen oder mache ich was draus?
Ja, wie ich die Umschulung gehabt habe und die Blindenschrift gelernt habe und wieder lesen konnte, meiner Mutter, meinen Eltern vorgelesen habe aus der Schatz im Silber, das erste Buch,
schön.
Das ich gelesen habe, Blindenschrift, das war für sie natürlich unbeschreiblich und für mich.
Eine große Freude.
Und ich habe gesagt, jetzt kann ich lesen und schreiben, jetzt bin ich nicht mehr eigentlich behindert.
Super. Na, gratuliere, was Sie alles wirklich auch mit der Hilfe Gottes viel geschafft haben, denke ich. Ja? Genau. Herzlichen Dank.
Haben mir immer geholfen.
Jetzt habe ich Sie kurz nicht gehört, aber...
Also ich sage, die Mutter Gottes und Jesus, die haben mir eigentlich immer geholfen. Und ich habe auch eigentlich in der größten Schwierigkeit immer das größte Vertrauen gehabt.
Schön, schön. Also alles Gute, danke für das wunderbare Zeugnis, war ein perfekter Schlusssatz.
Danke, recht schön. Und das alles war Gute. Wirklich für mich, war das sehr interessant, Ihnen zuzuhören und ich bin dankbar, dass ich das gehört habe.
Dankeschön.
Dankeschön, Herr Dr. Bichler.
Wiedersehen. Wiederhören.
Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Ich darf Ihnen, Dr. Reinhard Bichler, noch ein Schlusswort überlassen.
Ja, also es ist ja eh schon so ein wunderschönes Schlusswort gefallen, dass die Mutter Gottes und Jesus immer bei uns sind. Das gilt nämlich auch für die nonverbale Kommunikation. Ich kann ja auch, machen wir auch jeden Tag in der Früh bei der Radio Maria Hörerfamilie, meine Augen, meinen Mund, alles sehr weicher der Mutter Gottes in der Früh bei diesem Morgengebeten. Und darum geht's. Wir können auch unsere ganze Körpersprache Gott geben, damit er durch uns spricht. So wie er durch unsere Stimme sprechen möge, so möge er auch durch unsere Mimik und Gestik sprechen, damit das, was wir sagen wollen, auch wirklich bei den Menschen ankommt. Ja, dass das Ihnen gelingt, wünsche ich Ihnen und vor allem auch, wenn Sie dann in Schwierigkeiten sind, wenn es schwierige Gespräche gibt, dass da auch Gott durch Sie spricht, Gott durch Sie schaut, Gott durch Sie wirkt, in Mimik und Gestik. Das wünsche ich Ihnen. Alles, alles Gute, einen schönen Tag und auf bald.
Herzlichen Dank für diese hochinteressante Sendung über das Reden ohne Worte. Liebe Zuhörer von Radio Maria, Sie können eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem Hörerservice unter der Nummer 01 710 70 72 oder per Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In wenigen Tagen können Sie diese Sendung auch in unserer Radiothek unter www.radiomaria.at nachhören oder downloaden.